die Menschen, die auf ihn vertrauen haben, über all die Jahrhunderte diese Erfahrung gemacht, die in Psalm 33 steht: Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und das ist schon so das Erste, was ich uns mitgeben möchte. Es ist eine gute Nachricht. Gott ändert sich nicht. Das dürfen wir wissen. Und dann sagt Gott da dazu, auch noch Vers 6, zweiter Teil: Und ihr, ihr Nachkommen Jakobs, seid immer noch Jakobs Nachkommen. Das könnte man jetzt ja auch so positiv verstehen, aber wenn man dann weiterliest, dann merkt man, hier ist es negativ. Also Gott ändert sich nicht, das ist gut, aber die Jakob und seine Nachkommen haben sich auch nicht geändert. Denn Jakob, in diesem Wort steckt Betrüger drin. Das ist im Hebräischen so fast das Gleiche. Und genau das wirft Gott den Israeliten vor. Da Vers 8: Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Also sagt der Jakob, war ein Betrüger, der hat schon seinen Bruder Esau betrogen und bei euch ist es auch nicht anders. Kleine Nebenbemerkung an der Stelle: Trotzdem hat Gott mit Jakob Geschichte geschrieben. Und wenn wir so sein ganzes Leben anschauen, dann habe ich den Eindruck, Gott hat den Jakob geformt. Und mit der großen Geduld Gottes ist aus dem Jakob einer geworden, der letztlich so ein Mann Gottes war. Und auch das ist eine gute Nachricht. Wenn wir es zulassen, dann formt uns Gott unser ganzes Leben lang und wir werden zu Menschen, wie sie Gott gefallen. Klammer zu. Also Gott sagt: Ihr seid Nachkommen Jakobs und ihr seid Betrüger, wie es eben der Jakob ursprünglich auch war. Aber jetzt, auf was bezieht er diesen Betrug? Also Vers 8 nochmal: Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und jetzt kommt diese Frage: Dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Und was ist die Antwort? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Das finde ich jetzt schon spannend. Gott bringt ja nicht irgendwelche anderen Sachen, die er wahrscheinlich auch anführen könnte. Nein, er bringt an dieser Stelle den Zehnten und die Abgaben. Er sagt: Wenn ihr den Zehnten mir nicht abgebt, dann betrügt ihr mich. Jetzt erstmal so: Was ist der Zehnte überhaupt? In den Mosebüchern kann man das so nachlesen. Der Zehnte, das ist einfach der zehnte Teil der Ernte und auch von den Tieren, die geboren werden, also 10%. Und die sollten die Israeliten abgeben, und zwar an die Leviten. Die Leviten, das war einer der 12 Stämme, und die hatten diese besondere Aufgabe, den Tempeldienst zu versehen. Und deswegen haben sie diese Abgaben bekommen, damit sie davon leben konnten. Und die Leviten übrigens, die hatten auch wieder den Zehnten abzugeben, und das haben dann die Priester bekommen. Denn nicht alle Leviten waren Priester, sondern nur ein Teil von ihnen, die Nachkommen Aarons. Und insofern, der normale Levit hat dann auch wieder 10% abgegeben und davon haben die Priester gelebt. Und jetzt sagt Gott, wir machen weiter mit Vers 10, so diese Aufforderung: Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus. Also nicht nur ein Teil von diesem Zehnten, sondern den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt, damit die Leviten davon leben können und nicht irgendwie hungern müssen oder so. Und dann, finde ich, sagt Gott was richtig Cooles dazu, nämlich: Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Ich finde es doppelt großartig, diese Aussage, weil hier an der Stelle sagt Gott: Hey, du darfst mich auf die Probe stellen. Und ich will es einfach uns auch so sagen: Spende großzügig und stell Gott auf die Probe, spende großzügig und schau, ob es dir danach fehlt oder ob Gott sich nicht eben zu seinem Wort stellt und die Fenster des Himmels öffnet. Ich möchte uns da einfach herausfordern, nehme ich mit hinein, lasst uns das ausprobieren. Wir dürfen da Gott auf die Probe stellen. Und das andere, was ich bei dieser Formulierung toll finde, ist dieses, die Fenster des Himmels. Also das steht auch im ursprünglichen Text so, das hat Gott gerade so gesagt und ich habe die Predigt auch so überschrieben. Er sagt, hey, stellt mich auf die Probe, ob ich nicht diese Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Irgendwie eine super Formulierung, gell? Und an der Stelle komme ich zurück zu meiner Anfangsfrage. Ich habe ja gefragt, gibt es irgendwas, was du im Kopf hast, wo du Geld ausgegeben hast, was du nachher bereut hast? Ich weiß nicht, ob irgendjemand spontan in den Sinn kam, da und da habe ich für Gottes Sache zu viel gespendet. Da habe ich mir im Nachhinein gesagt, oh nee, das hätte ich nicht machen sollen. Also, ihr lacht auch, ich glaube, ihr sagt auch, nee, das kommt nicht vor. So geht es mir auf jeden Fall auch. Ich kann in meinem Leben nichts sagen, dass ich irgendwie mal gedacht hätte, nachdem ich es gespendet habe, oh, ich hätte es nicht machen sollen, es fehlt mir jetzt irgendwie. Nee, es hat irgendwie nie gefehlt. Ich könnte außer den Sachen noch so manches anderes aufzählen, was ich unnötig Geld ausgegeben habe. Übrigens, falls jemand brauchen kann, gell, kommt er gerne auf mich zu. Das Buch für 8 Euro, seid ihr dabei. Es ist ja 30 Euro wert. Gell? Also 8 Euro ist schon der Schnäppchenpreis. Ja gut, Schatz, wir müssen den Krempel wieder mitnehmen, glaube ich. Also, Spaß beiseite. Es ist doch wirklich so, gell? Wir dürfen es Gott geben und es wird uns nicht fehlen. Und so, wenn ich vorher als erstes hatte, Gott ändert sich nicht, dann möchte ich uns als zweites sagen, lasst uns großzügig spenden, es wird uns nicht fehlen, Gott wird es uns reichlich belohnen. Ich habe das in meinem Leben an verschiedenen Stellen erlebt und ich will euch ein bisschen heute mit reinnehmen in so eine Sache und will gleich im Voraus dazu sagen, ich erzähle es nicht, um zu sagen, schaut mal, wie toll das der Joe gemacht hat, sondern es geht darum, schaut mal, wie toll das Gott gemacht hat. Und zwar war es in meinem Studium, als ich Theologie studiert habe, da war es so aus verschiedenen Umständen so, dass ich so im Monat 200 Euro so zum Leben hatte. Also Miete und Studiengebühren musste ich davon dann nicht zahlen, das konnten meine Eltern übernehmen, aber sie hatten zu der Zeit da auch nicht so viel mehr und so hatte ich so 200 Euro zur Verfügung und dann war es für mich schon auch diese Frage nach diesem Zehnten, da dann nochmal 20 Euro zu spenden, die 200 für Essen, Kleider, mal eine Bahnfahrkarte von Gießen nach Süddeutschland und so, das war schon knapp und dann 20 Euro weniger, das sind es halt nur noch 180. Aber irgendwie habe ich diese Entscheidung getroffen, doch, ich will diese 20 Euro, diesen Zehnten spenden und habe mir auch dazu gesagt, ich mache es gleich am Anfang des Monats, nicht erst am Ende, wo ich sehe, ob das Geld reicht oder nicht, sondern am Anfang. Und das Coole war, in der ganzen Zeit, es hat mir wirklich nie gefehlt. Ich musste schon irgendwie gucken und rechnen, aber ich musste nie irgendwie Hunger haben oder irgendwas. Es hat immer gereicht. Und ich habe es wirklich erlebt und deswegen erzähle ich es, dass Gott die Fenster des Himmels geöffnet hat und mich mit Segen überschüttet hat. Zum Beispiel in dem, dass ich gute Ferienjobs bekommen habe, wo ich dann in der vorlesungsfreien Zeit arbeiten konnte. Zweimal bin ich hier beim Daimler reingekommen, was echt so ein Wunder war. Und da war es so, wir Ferienjobber haben manchmal zum Spaß gesagt, das ist hoffnungslos überbezahlt hier. Für das, was wir machen, kriegen wir viel zu viel. Aber das war ein großer Segen für mich, weil damit hat es dann für das nächste Semester wieder gereicht und hat mich durchgebracht. Und ich habe es gemerkt, Gott macht es wirklich gut. Jetzt kann man trotzdem fragen, ist das mit dem Zehnten nicht so ein Prinzip aus dem Alten Testament? Gilt es für uns heute überhaupt, wo wir in dieser Zeit des Neuen Testaments leben und wo manches ja ein bisschen anders auch ist? Und ja, genau genommen ist der Zehnte ein Prinzip aus dem Alten Testament. Im Neuen Testament ist es so, wenn wir es genau anschauen, dass wir sehen, 100% gehören Gott. Also schlechte Nachrichten, wir können uns da nicht rausreden, oder auch gute Nachrichten, weil Gott versorgt uns ja. Ich sage das einfach so, 100% gehören Gott, das wäre so ein eigenes Thema, aber wenn wir das Neue Testament durchgucken, da kommt es schon immer wieder raus. Und doch hat Jesus den Zehnten an einer Stelle indirekt auch bestätigt. Und zwar in Matthäus 23, da hat er mal wieder so ein Battle mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und dann sagt er denen, also so ein Streitgespräch: Weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also er zieht sie da so ein bisschen auf mit dem, dass sie noch den Zehnten geben von Minze, Dill und Kümmel und so. Und wir merken da dann schon auch, wenn man jetzt so sklavisch den Zehnten gibt, aber das andere vergisst oder das nicht vorkommt im Leben, Recht, Barmherzigkeit und Glauben, dann ist es verkehrt. Insofern geht es nicht um so ein sklavisches Gesetze einhalten, sondern es geht darum, dass wir überhaupt mit dem Herzen bei der Sache sind. Und trotzdem sagt Jesus, dieses sollte man tun und das andere nicht lassen. Also er verurteilt den Zehnten nicht, sondern sagt ihm auch dazu, dieses sollte man tun. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, wenn du so von diesen 10% hörst. Vielleicht sagst du, ist eh klar, gar kein Thema. Vielleicht sagst du aber auch, 10% kommen mir trotzdem ganz schön viel vor. Und da will ich so mit Manfred Siebald sagen, der in einem Lied dichtet, was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es gestalten, wir dürfen es verwalten und geben es zurück an ihn. Ich glaube, wenn wir das so im Kopf haben, eigentlich gehört 100% Gott. Und was wir so fest in Händen halten, wo wir manchmal denken, das ist meins, letztlich ist es uns von Gott geliehen. Wir dürfen es gestalten und verwalten, aber letztlich ist es seins. Und insofern ist es dann ganz cool zu wissen, 90% darf ich für mich behalten, es sind nur 10%, die ich da so an Gottes Sache gebe. Natürlich gibt es auch so die unterschiedlichen Lebensphasen. Wenn man Kinder hat, vielleicht irgendwie noch ein Haus gekauft hat oder dies und jenes, dann ist es schon was anderes, als wenn man vielleicht nach dieser Phase ist und ein bisschen mehr Luft hat. Und trotzdem, aus dieser Erfahrung, die ich im Studium gemacht habe, möchte ich uns das so sagen, gerade auch in dieser Zeit 10% zu geben, das wird uns nicht schaden, wir kommen nicht zu kurz. Oder wir könnten die Inflation anführen. Jeder von uns wird es merken, dass es deutlich teurer geworden ist und vielleicht ist es bei dem einen und anderen richtig knapp. Aber hier bei den Israeliten war es wohl gar nicht anders. Wenn wir den Vers 11 anschauen, da sagt der Gott, euretwegen werde ich den Fresser bedrohen. Dieser Fresser, das war so eine Heuschreckenart. Und wo Gott es hier erwähnt, da kommt auch raus, das war wohl ein Problem zu dieser Zeit, dass es diese Schädlinge gab. Und die anderen Propheten, der Haggai, bei dem kommt es auch raus, es gab wohl auch Missernten so zu dieser Zeit und vielleicht auch Dürre. Also das war richtig eine schwierige Zeit. Und jetzt ist die menschliche Logik, ich habe wenig, da gibt es diese Schädlinge, schlechte Ernten und so, deshalb kann ich nichts abgeben. Oder ich habe wenig, wir haben so eine große Inflation und so weiter, da kann ich jetzt nicht so viel spenden. Aber Gott stellt die Logik auf den Kopf. Er sagt gerade andersrum, nämlich gebt den vollen Zehnten und dann im Vers 11, euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Und insofern, auch wenn es knapp ist oder gerade wenn es knapp ist, dann brauchen wir nicht sparen, sondern wir dürfen darauf vertrauen, Gott bringt uns durch. trotz Inflation, trotz Knappen. Und auf ein Detail will ich uns noch hinweisen hier. Gott spricht zum einen von der Ernte, also da geht es um Getreide und einfach so diese lebensnotwendigen Dinge, aber zum anderen spricht er auch von dem Weinstock. Und der Weinstock mit Trauben, Traubensaft, Wein, das war schon immer ein Bild für den Genuss. Und so sagt Gott da schon zu, es geht nicht nur so, dass du gerade so durchkommst, sondern du wirst auch nicht zu kurz kommen. Du wirst auch die Dinge zum Leben genießen haben. Ich will jetzt hier kein Wohlstandsevangelium predigen, gell? So nach der Art, wenn du viel spendest, dann wirst du richtig reich werden oder so. Nein, ich glaube, wichtig ist ohnehin zu sehen, Gott sagt, ich werde die Fenster des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten. Und Segen ist ja nicht nur, ich sage bewusst, nur materieller Reichtum, sondern Segen kann vieles andere bedeuten. Wenn wir im Frieden mit unseren Mitmenschen leben, dann ist es oft deutlich mehr wert, als wenn wir unheimlich reich sind. Aber ich denke trotzdem, wir werden auch nicht zu kurz kommen. Und um da nochmal an meiner Geschichte anzuknüpfen, während dieses Studiums, da war so eine coole Sache, so ein cooles Geschenk für mich von Gott, dass ich dann nach 2 Jahren ein Praktikum in Amerika machen konnte. Und das war schon auch so ein Wunder von Gott. Ich könnte euch da einiges erzählen. Ich habe danach mir so 7 Punkte aufgeschrieben, wo Gott da Wunder getan hat, damit ich dieses Praktikum machen konnte. Und ich fand das deswegen halt so cool, weil das war für mich so was, so Weinstock. Ja, Gott hat mich da einfach reich beschenkt. Ich hätte auch ein Praktikum hier in Deutschland machen können, aber er hat mich damit beschenkt und das war einfach cool. Wir als Gemeinde hier leben ausschließlich von Spenden. Das werden die meisten wissen, aber ich sage es einfach doch dazu, weil wir sind ja auch so unter dem großen Dach der evangelischen Kirche. Aber trotzdem, das muss man einfach wissen, wir kriegen jetzt nichts von der Kirchensteuer ab. Hier die Kirche dürfen wir kostenlos nutzen, das ist auch großartig. Aber jetzt so von der Kirchensteuer kriegen wir nichts. Das ist auch okay, nur einfach, man muss es wissen, das finanziert sich rein aus Spenden. Und die Finanzen sind schon auch bei uns immer wieder ein Thema. Im Bezirksleitungskreis beschäftigt uns das. Und so nach meiner Einschätzung werden wir als Gemeinde in Albstadt in Zukunft auch ein bisschen mehr da noch beizutragen haben für die Finanzierung insgesamt. Zum anderen sparen wir, dass wir irgendwann ein neues oder ein Gebäude kaufen können, das uns Platz gibt. Und so braucht es Geld. Und so sage ich das zum einen schon deswegen, weil wir einfach von Spenden leben, aber zum anderen rede ich gerne über das Thema, und das ist mir das Wichtigere, weil ich meine, das ist so ein wichtiges geistliches Prinzip. Dieses Prinzip, gib Gott das Beste und du wirst nicht zu kurz kommen. Und das gilt dann auch im Blick auf andere Lebensbereiche. Das gilt auch im Blick auf unsere Zeit. Oder ich denke mir manchmal so, wenn unsere Kinder mal groß sind und wenn sie sagen würden, sie gehen irgendwie in einen geistlichen Dienst, vielleicht in ein gefährliches Land oder so, da würde ich mir schwer tun, aber auch da will ich mir sagen, ich will Gott das Beste geben. Also mein Herz würde sich auch freuen, weil ich es toll finde, wenn sie das Herz dafür haben. Aber wenn es ein gefährliches Land ist, dann ist es eben doch nicht so einfach. Gell? Aber so gibt Gott das Beste, eben auch da zu sagen, ja, auch die Kinder, sie sind mir wie das Geld anvertraut, aber letztlich gehören sie Gott und er darf darüber entscheiden. Und das ist so das Letzte, was ich uns sagen will, gibt Gott das Beste. Und wenn wir hier nochmal auf Ernte und so zurückkommen, da hat Gott immer wieder davon gesprochen, die Erstlinge abzugeben. So ein Wort, was wir gar nicht so kennen. Aber damit ist einfach gemeint, diese 10% gleich das Erste zu geben. Zum einen, weil das vielleicht auch das Beste ist oder sicherlich, weil das das Beste ist. Aber zum anderen, weil man dann auch nicht in der Gefahr ist, zu überlegen, am Ende der Zeit reicht es noch was abzugeben oder nicht, sondern man hat es einfach schon abgegeben. Und so mein letzter Tipp, wenn es darum geht, den Zehnten zu geben, ist es gut, den am Anfang des Geldes zu geben. Daueraufträge helfen da immer. Zum einen helfen sie den Werken, die das Geld bekommen, weil sie dann damit rechnen können. Zum anderen helfen sie einem selbst, weil man dann gar nicht jeden Monat überlegen muss, will ich was spenden oder nicht. Wir hatten zum einen dieses, Gott ändert sich nicht. Zum anderen, jetzt muss ich selber gucken für die Formulierung, spende großzügig, es wird dir nicht fehlen, so habe ich es genannt. Und das dritte, gib Gott das Beste, die Erstlinge. Manchmal ist es sehr schwierig, sich die Dinge zu merken. Heute ist es ganz einfach. Manchmal, wenn man sich das merken muss und erst ein, zwei Wochen später hat man Möglichkeiten, das umzusetzen, hat man es vielleicht schon wieder vergessen. Jetzt heute ist es so, ihr habt die Möglichkeit, es gleich umzusetzen. Und ihr könnt euch vorstellen, was jetzt kommt. Nämlich, ich will euch sagen, wir werden gleich die Opferbeutel durch die Reihen geben und ihr dürft heute etwas einlegen für die Baukasse. Wir opfern ja einmal im Monat für die Baukasse, normalerweise am letzten Sonntag. Jetzt haben wir nächste Woche einen besonderen Gottesdienst, dadurch machen wir es heute schon. Und das, was ihr heute einlegt, ist für die Baukasse. Ich möchte aber auch nicht vergessen, das ganz deutlich zu sagen, nämlich ein großes Dankeschön für alles, was ihr gebt. Das ist ja schon großartig, was da alles an Geld Monat für Monat zusammenkommt. Vielen, vielen Dank. Und auch danke für das, was ihr gebt, was niemand mitbekommt. Sei es, dass ihr fürs Kinderprogramm was einkauft, sei es für die Deko, seien das Kilometer, die ihr für die Gemeinde fahrt oder was auch immer es ist. Vielen Dank für alles, was ihr da gebt. Wir wollen es gleich so machen, ich werde noch beten und wir werden auch das Vaterunser gemeinsam beten. Und dann haben wir so ein Vorspiel. Vor den zwei Liedern, die wir noch singen, kommt zuerst ein Vorspiel, wo wir die Opferbeutel durchgeben. Ihr könnt euch auch noch mal Gedanken machen über das, was euch wichtig ist. Vielleicht außer den drei Punkten, vielleicht hat Gott euch auch was anderes noch wichtig gemacht. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr für euch beten lasst. Die Ute Schöller und Fred Eisele sind bereit. Sie werden hinten stehen und sind gerne bereit, für euch zu beten oder euch auch einfach den Segen Gottes zuzusprechen. Und nehmt es gerne in Anspruch. Manchmal muss man sich vielleicht ein bisschen überwinden, da aufzustehen, aber nehmt es gerne in Anspruch, nach hinten zu gehen und für euch beten zu lassen oder euch einfach den Segen Gottes zusprechen zu lassen. Jetzt bete ich mit uns. Guter Gott, du hast alle Möglichkeiten. Du bist zum einen der Gott, der sich nicht ändert, darüber loben wir dich. Und du bist zum anderen der Gott, der alle Möglichkeiten hat, der reich ist, der jeden einfach segnen kann. Und du bist der, der uns mit allem Lebensnotwendigen versorgt und der dazu genügend Möglichkeiten hat. Und darüber lobe ich dich und preise ich dich. Und ich danke dir, dass du uns gut versorgt hast, dass wir das in all den Jahren schon erlebt haben. Vielen Dank dafür. Und jetzt bitte ich dich, dass du selber uns hilfst, Herr Jesus, dass wir dir vertrauen, da wo es darum geht, das Beste zu geben. Sei es beim Geld, sei es an anderen Stellen unseres Lebens, hilf uns dir zu vertrauen, dass wir nicht zu kurz kommen, wenn wir dir das Beste geben. Wir beten darum, wirk in uns das Gute und das zu deiner Ehre, Jesus. Amen. Und gemeinsam wollen wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also drei Möglichkeiten beim Vorspiel. Zum einen Opfer einzulegen, zum anderen Gedanken machen, zum dritten Gebet und Segen in Anspruch zu nehmen.